Unser Predigtext steht in Matthäusevangelium Kapitel 4, Vers 1 bis 11. Heute am Sonntag in Bukavitz beginnt ja nach einer uralten, jahrhundertealten Tradition, lang zurückreicht in die vorreformatorische Zeit, die Fastenzeit. Und darum ist dieser Text meist auf diesen Sonntag in Vokavit gelegt. Ich möchte aber doch einmal klarstellen, dass es ein Missverständnis war, als ob man mit leiblicher Übung den Teufel besiegen kann. Das zeigt ja auch diese Geschichte, dass der Teufel sich besonders auch in Fastenzeiten tummelt. Und ich habe da am Radio wieder gehört, dass da manche sich in diesen Tagen ganz hehre Entschlüsse vornehmen und sagen, da wurde erzählt von einem Buben, der sagt, er wolle 7 Wochen ohne Lüge leben, aber nachher wieder feste drauf, nicht? Oder Ehepaar sagt 7 Wochen ohne und nachher volle Pulle wieder, machen wir wieder weiter. Also das hat keinen Wert, eine Fastenzeit, sonst geht um einen Sieg über den Bösen. Und das wird uns interessieren, wie können wir den Teufel besiegen? Matthäus 4, Vers 1 bis 11. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da Jesus 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu Jesus und sprach, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Jesus aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engel deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Dieser herrliche Psalm, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, Psalm 91. Der Versucher benutzt dieses schöne Psalmwort, um Jesus zu versuchen. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn deinen Gott und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm. Ich habe vor ein paar Tagen einen Buben gesehen, der beim Schlecker seinen Zettel zum Preisausschreiben in die große Trommel warf. Und voller großer Erwartung war, ihm möge doch der große Preis beschieden sein. Das ist die Hoffnung, mit der man viele begeistern kann. Vielleicht gewinne ich den großen Preis. Ich habe als Junge auch bei Preisausschreiben mitgemacht und soweit ich mich erinnern kann, nie was gewonnen, außer einmal. Da war in unserer Jungschar-Zeitschrift, also ich war vielleicht 13 Jahre alt, eine Bildbetrachtung. Und da sollte man einen Aufsatz dazu schreiben. Schade, dass ich damals keine Kopien meiner schriftlichen Ergüsse machte. Ich hätte mich sicher heute noch erheitern können, denn ich habe irgendein Buchpreis oder ein Heftchen oder irgendetwas Kleines gewonnen und ich war mächtig stolz darauf, dass ich einen Preis errungen habe. Das war eine Bildbetrachtung zu Dürers Kupferstich Ritter, Tod und Teufel. Sie kennen doch dieses Bild, wo der Ritter aufrecht in seiner Rüstung auf dem Gaul sitzt, das ganze Bild ist ausgefüllt durch diesen starken, durch dieses starke, schöne Pferd. Und da steht vorne, man sieht so halb verdeckt nur der Tod, aber er sitzt auf einer Schindermähre, die den Kopf nach unten senkt. Das macht dem Ritter nichts aus. Und hinten ist der Teufel noch, aber der kann diesen Ritter auch nicht ängstigen. Oben sieht man das Schloss, die Burg des Ritters. Ich kann mir vorstellen, wie ich damals meine Bildbetrachtung machte, dass wir uns nicht fürchten brauchen. Auch als Christen nicht fürchten brauchen vor der Macht des Teufels, vor der Macht des Todes. Aber heute, wo man doch ein bisschen älter geworden ist, möchte ich sagen, stimmt ja alles nicht mit der Rüstung, weil wir alle verwundbar und verletzlich sind. Wir sind schwach, wir sitzen nicht wie dieser starke Kämpfer und Krieger auf dem Pferd, einen Blick gerade ausgerichtet, sondern wir sind doch alle mehr oder weniger angeschlagene Leute, schwache Leute. Und darüber muss heute geredet werden, weil wir so viele Niederlagen haben, Enttäuschungen. Und weil die Angst oft unser Herz umkrampft und wir nicht wissen, was auf uns zukommt. Und dann ist gut, wenn wir auf Jesus blicken, wie Jesus kämpft und wie Jesus siegt. Das ist mir auch heute wichtig für die Predigt. Wir stehen in einem Kampf, das ist mein erster Punkt. Wir stehen in einem Kampf. Jesus hat sich eben von Johannes taufen lassen am Jordan und plötzlich kam eine Stimme, wo Gott noch einmal laut bestätigt, das ist mein lieber Sohn. Und Jesus steht nun in der ganzen Machtfülle Gottes da. Und sein erster Weg führt in einen Kampf mit dem Teufel. Gibt es überhaupt einen Teufel? In unserer aufgeklärten Zeit lachen viele und sagen, müsste mir vom Teufel seiner Großmutter noch Geschichten erzählen, was soll denn das sein? Wir glauben doch nicht mehr solche Hirngespinste. Dabei können wir selbst auf Schritt und Tritt die Macht des Teufels auch in unseren Tagen erfahren. Nicht bloß im Kriegsgeschehen, in unheimlichen Unrechtstaten, sondern auch in unserem eigenen Leben. Und ich bin so froh, dass die Bibel das klarstellt, dass sie immer vom Fürsten der Welt redet, dass Gott viel von seiner Macht für uns aus unerklärlichen Gründen dem Satan überantwortet hat. Wir können nicht wissen, warum. Er darf wüten. Er darf herrschen, aber Jesus nimmt den Kampf mit ihm auf und er geht genau dorthin. Das ist jetzt wichtig. Die erste, wir sagen heute programmatische Tat, also die das Programm Jesu enthüllt, war, die Werke des Teufels zu zerstören. Weil wir Menschen alle, von den ersten Menschen an, ja längst gefangene Satan sind. Von uns kann sich keiner den Einflüsterungen Satans entziehen. Teufel ist der große Diktator. Bloß das ist schlimm. Wir folgen ihm bewusst. Er hat unser Ja, wir haben ihm oft unser Ja gegeben. Und jetzt geht Jesus hin und nimmt den Kampf auf und will diesen Diktator der Welt stürzen. Jesus wird vom Geist in die Wüste geführt. Der Heilige Geist führt ihn dorthin. Wir interessieren uns ja, wie die Äußerungen des Heiligen Geistes sind. Es ist interessant, dass wir in der Bibel sehen, eine wichtige Äußerung des Geistes Gottes und seiner Führung ist, dass er uns in die Auseinandersetzung mit der Teufelsmacht führt. Und ich bin überzeugt, wo in Ihrem eigenen Leben der Heilige Geist wirkt. Und er wirkt ja, sobald wir uns im Glauben für Gott öffnen und seinem Geist Raum geben. Da fängt in ihrem eigenen Herzen ein Kampf an. Sie spüren erst ihre Unreinheit, ihre gemeinen Gedanken. die unlauteren Triebe, von denen wir eben gesungen haben. Menschengefälligkeit und all das Böse, das uns umklammert hat. Und dann stehen sie sofort in diesem schweren Kampf, in dieser harten Auseinandersetzung und sie versuchen zu kämpfen und zu ringen. Das ist das Erste. Da merkt man die Wirkung des Geistes Gottes, dass man überhaupt sensibel dafür wird, dass man merkt, das ist die Kampffront meines Lebens. Manche, die meinen, wenn sie über diese Stelle reden, die Wüste sei ein heiliger Platz, ein Platz der Meditation und der Stille. Vielleicht kennen Sie die Wüste nur aus dem Urlaubsprospekt oder als Tourist. So mag man die Wüste erleben. Es ist ein gewaltiges Naturschauspiel in der Wüste. Aber die Wüste macht den Menschen klitzeklein. Da spürt man die Kälte in der Nacht, die Hitze am Tag. Da spürt man erst die Weite, die unendliche Weite und die harten Lebensbedingungen. Da verzagt man am Leben. Wer hinausgeht in die Wüste, der spürt erst, wie hilflos, wie klein das Menschenleben ist. Jesus ward vom Geist da hinausgeführt. Nur, dass Sie es wissen, der Heilige Geist macht uns nie groß. Das ist ein Irrtum. Das stimmt irgendwo auch nicht, wenn Leute kommen und sagen, ich habe den Heiligen Geist und sie machen große Sprüche. Der Geist Gottes will uns klein machen. Geist Gottes will Jesus dorthin führen, wo allein Kraft und Macht ist. Nicht in die äußere Schau, nicht in das Spektakuläre, hinaus in die Wüste. Und dort in den Kampf mit den Mächten der Finsternis. Und dort tritt der Teufel zu Jesus und stellt ihm die Frage, die ja uns so sehr bewegt, die Brotfrage. Die Brotfrage ist doch die entscheidende Frage schon des letzten Jahrhunderts und erst recht unseres Jahrhunderts. Das Wichtigste ist doch, was ein Mensch ist, was er hat, was er bekommt, was er Geld hat, wie er sein Leben baut. Das ist doch die Sache, das, was man mit den Händen betasten kann. Und Jesus, der 40 Tage und 40 Nächte nicht gegessen hatte, gerade in solch einer Fastenzeit, bricht ja die ganz kreatürliche Sehnsucht nach Essen auf. Und er fordert und sagt, du kannst doch, du bist doch der Sohn Gottes, jetzt löse doch das, was bestimmend ist. Dass die Brotfrage das Wichtigste ist, das haben die Sozialisten betont, das haben die Freidenker immer betont, die haben ja den Spruch erfunden. Der Mensch ist mit einem S, was er ist, mit scharf S. Verstehen Sie? Der Mensch ist das, stellt das dar, was er ist. Der Mensch ist, was er ist. Das ist das Ganze. Das ist mein Glaube. Mein Glaube ist, 2 Pfund Rindfleisch gibt eine gute Suppe, sagen heute noch Freidenker. Da brauche ich sonst nichts mehr. Das ist die Lebensfrage. Und in unserem Jahrhundert ist es ja so, dass selbst die Christen sagen, wir wollen in der Welt keine Bibelsprüche erzählen, die Menschen brauchen Brot, und das ist das Erste, was die Welt braucht. Wer will denn das leugnen? Wo in der Welt Millionen verhungern? Auch bei Jesus ist es so offenkundig, er braucht Brot, jetzt braucht man Brot, weil ein Mensch sonst untergeht und umkommt. Was ist eigentlich schwierig an dieser Versuchung? So selbstverständlich, ist doch nichts Böses dabei. Und Jesus nimmt ein Zitat, und das müssen Sie aufschlagen. 5. Mose 8, Vers 3. Und dort wird an die Wüstenwanderung des Volkes Israel erinnert, wo das Volk durch ganz viele Engpässe leiblicher Not ging, wo sie nichts mehr zu essen hatten. Und dann heißt es, Gott demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, auf dass er dir kundtäte, dass der Mensch nicht allein vom Brot lebt. Und wenn Sie es hier noch einmal verstehen wollen, dass wir alle längst schon falsch liegen, wenn wir meinen, es gäbe vorrangige Fragen in unserem Leben. Jesus bestreitet es uns. Der Mensch lebt nicht vom Brot. Und wenn wir Christen irgendwo helfen, wenn in diesen Stunden unsere Krankenschwestern von der Gemeinde durch die Häuser gehen, dann ist es eben nicht nur die medizinische Hilfe, wenn sie nicht gleichzeitig den Menschen das Wort des Lebens mitbringen. In aller kirchlichen Diakonie und Sozialarbeit ist es umsonst, wenn man irgendwo helfen will, wenn man den Menschen nicht gleichzeitig hilft, dass er heimfindet zu Gott. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Vielleicht spüren wir es heute mit unseren übervollen Geldbeuteln, Häusern, dicken Autos, dass die Seele nicht sättigt. Das sagen wir dann so schnell. Aber ziehen wir die Konsequenzen, dass es in unserem Leben eben nicht zuerst um Arbeit geht, sondern ob unser Leben von Gott wieder geprägt und gesegnet ist, ob wir ihn an erster Stelle haben, ob er der Herr meines Lebens ist. Ist er, der mich führt? Oder haben wir der Brotfrage, der Leibfrage zu viel Raum eingeräumt bei uns? Sind wir so selbstverständlich auf die Versuchungen hereingefallen? Jesus hat es deutlich gemacht, dass es ihm nicht um Essen geht, sondern um Welterlösung. Dass er den Weg zum Kreuz geht. Und dass er darum hungern kann. Und dass er darum auch leibliche Nöte ertragen kann. Und dass manches zurücktreten kann, weil das Wichtigste ist im Leben. Und wir müssen es wieder neu lernen, was in unserem Leben die Hauptsache ist, wo Gott, der Herr, über uns bestimmen will. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Ich will Sie einfach fragen, können Sie in Ihrer vielen Tagesarbeit, und ich bewundere Sie, wie toll Sie arbeiten können, auch am Morgen des Tages nur 15 Minuten einmal alles zurückstellen und hören, was Gott Ihnen sagt. Wenn Sie daran sparen, brauchen Sie sich nicht wundern, wenn Sie mit Ihren Lebensproblemen immer fertig werden. Wenn Sie keine Zeit mehr haben für Gottes Wort, wenn Sie nicht mehr hören können, denn davon lebt man. Das Zweite, wir alle sind verführbar. Das ist so schwer, dass der Teufel sich meisterhaft kostümieren kann. 1. Petrusbrief, Kapitel 5 steht, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Und jetzt lesen wir hier am Anfang der Wirksamkeit Jesu, dass sich der Teufel mit Vorliebe am Tempel aufhält. Er führt Jesus auf des Tempels Sinne. Wissen Sie, dass der Teufel sich mit Vorliebe auch in Kirchen bewegt? Und er kann wunderbar fromm, der kann Bibelworte zitieren. Und darum ist die Versuchung so schwierig. Es gibt immer wieder Christen, die machen das ganz simpel, die sagen, also da draußen ist die Welt, da ist der Teufel und hier in den frommen Gebäuden, da ist also die Heiligkeit Gottes, das ist alles auf den Kopf gestellt. Der Teufel wohnt ja in unserem Herzen. Der Herr weiß doch genau, wie er uns beherrschen kann. Und darum führt er Jesus auf die Zinne des Tempels, das ist oben auf der Mauer, der hohe Blick hinunter in die Tiefe. Nun müssen Sie wissen, dass die Mauern, da hat man ja ausgegraben, genau nochmal so tief waren früher, wie man sie heute sehen kann. Doppelt so hoch, wie sie heute sind. Und dort oben steht er und sagt zu Jesus, spring doch. In den Abgrund springen, das kann man nicht. Also nicht bloß ich bin schwindelig. Das ist nicht leicht. Wie soll man da springen können? Aber sagt, da gibt's doch so Psalmzitate. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf seinem Weg. Spring doch. Sagen Sie, was ist eigentlich daran böse? Warum soll Jesus nicht den Sprung machen? Nun haben ja Ausleger immer dazu gedichtet, dass das so ein Schauwunder gewesen wäre, weil da so viele Pilger zum Tempel strömen, hätte Jesus so ein tolles Wunder da fabrizieren sollen. Ich las in einer anderen Predigt etwas, was mir so tief Eindruck gemacht hat, dass ich es hier einfach wiedergeben will. Da schreibt ein Prediger aus unserem Jahrhundert, sagt, wenn man auf der Schwäbischen Alb oben steht und sieht die Schmetterlinge über dem Abgrund tanzen, dann denkt man eigentlich, wollte ich auch so über dem Abgrund schweben können. Und das denken besonders Leute, die spüren, dass sie in die Tiefe gerissen werden. Leute, die mit der Krankheit kämpfen, sagt dieser Schriftausleger. Und dann hören sie die Versuchungsworte, Steht da nicht in deiner Bibel, ich bin der Herr, dein Arzt? Du brauchst gar keinen Arzt, du kannst auch so gesund werden. Steht nicht in deiner Bibel, wenn du Glauben hast wie ein Senfkorn, dann sag zu diesem Berg, hebe dich hinweg und du wirst gesund werden. Komm, probier's doch. Du glaubst bloß nicht richtig. Du brauchst all die natürlichen Dinge dieser Welt nicht mehr. Durch die Jahrhunderte hindurch war das ja eine Versuchung für Christen. Jetzt möchte ich ganz klar dazu sagen, dass wir alle mächtige Wunder Gottes erleben. Und in unserem Leben hat das Gott auf eindrückliche Weise gezeigt. Er hat viel tausend Weisen zu retten aus der Not. Gerade in Krankheitsnöten haben wir Dinge erlebt, ohne die Mitwirkung der Ärzte. Wunder über Wunder. Und in anderen Lebensnöten, er reiset aus dem Tod. Aber ist nicht manches ähnlich, auch heute, dass das eine Versuchung sein kann? Ja, was ist jetzt Versuchung? Was ist Glauben? Was ist Versuchung? Ich möchte doch Gott viel zutrauen. Ich will ihn doch ehren mit meinem Glauben. Wissen Sie, wo der Unterschied liegt? Dass ich nicht Gott versuchen darf. Und das ist wieder aus der Wüstengeschichte, aus der Wüstenwanderung des Volkes Israel. Dort wird erinnert, und wieder, wenn Sie das Zitat nachlesen, ist es die Stelle von Massa und Meribah, wo sie dürsteten in der Wüste. Und da haben sie Gott herausgefordert und haben gesagt, aber Gott, jetzt musst du. Und Gott muss nicht. Ich erschrecke immer wieder, wenn ich in diesen Tagen, so sehen wir es immer wieder in den Zeitschriften der dritten Welt, Inserate sehe, von Evangelisten, die sagen, wir können alle heilen. Glauben Sie doch den Spruchbeutel nicht. Glauben Sie doch den Spruchbeutel nicht. Der Verlogen. Das kann jetzt der Antichrist. Und so groß sind die nicht. Gott lässt seine Leute auch manchmal warten. Und wenn Sie die Gottesboten in der Bibel sehen, dann schenkt Gott Wunder. Und Jesus hat Wunder getan, aber er hat Wunder auch verweigert. Weil Gott die Stunde setzt und es ist nicht unser Kommando. Wir sitzen nicht am Drücker, wir sind die Beter. Wir dürfen auf die Knie gehen und von Gott große Wunder erbitten. Und das tun wir auch in den Kranken bitten. Ich darf Ihnen sagen, dass wir auch in der Gemeinde nach Jakobus 5 verfahren und mit lieben Ältesten oder Mitchristen auch über Kranken beten und Gottes Wunder erbitten. Aber wir sagen immer wieder, ich kann über Gott nicht verfügen und ich will nicht über Gott verfügen. Wenn Gott den Kreuzesweg vorhat, wie er es bei seinem Sohn vorhatte, dann führt er auch den Passionsweg. Und das ist der Unterschied. Und darum ist die teuflische Versuchung so gefährlich, gerade für fromme Christen. Und Jesus hat den Weg des Leidens geheiligt, dass man ihn gehen kann. Auch den Weg, wo man oben steht und sagt, und ich springe nicht, weil ich Gott nicht versuchen will. Mein letzter Punkt, wir sollen siegen. Die ganze Geschichte ist ja etwas Unheimliches. Wenn solch eine Teufelsmacht da ist, ich habe heute Morgen nicht vom Golf gesprochen. Und nicht vom Krieg. Ich habe von unserem Leben gesprochen, aber das soll uns nicht überraschen, dass in dieser Welt der Teufel herrscht. In allen Auswirkungen, und zwar bis hinein in die fromme Gemeinde, bis in unser eigenes Herz. Aber da steht ja am Ende da, dass Jesus den Teufel wegschüttelt. Weg, weg, sagt er, weg, und dann muss der gehen. Das möchte ich am Ende nicht unterschlagen. Und wenn unsere Zeit auch aus ist, lassen Sie mich das noch sagen. Jesus hat Macht, dem Teufel zu gebieten und er kann gar nicht mehr kommen. Ja, er darf uns nicht mehr antasten. Jesus ist der Einzige, der Macht hat und ihm vertraue ich. Ich habe diese Macht nicht, ich habe diese Vollmacht nicht, aber Jesus hat die Macht. Ich will mich in Jesus bergen, ich will auf Jesus blicken. Ich will Ihnen am Ende vom Sieg sagen, wir haben begründete Zuversicht, so habe ich heute die Predigt überschrieben, begründete Zuversicht in einer unheimlichen Welt. Wir können glauben und hoffen und auftreten, ein feste Burg ist unser Gott und wenn die Welt voll Teufel wäre, kann nichts machen. Er kann nichts machen, wo ich in Jesus geborgen bin. Er ist mein Schutz, er ist mein Halt, er muss mich bergen, ich will mich an ihn anlehnen, ich will ihn lieben, er soll in meinem Herzen regieren. Aber achten Sie noch kurz auf diese letzte Versuchung. Das ist ja so tückisch. Bei dieser letzten Versuchung, wie er zu Jesus sagt, schau, die ganzen Reiche der Welt, es gehört alles mir, alles. Die Fabriken, die Büros, die Schulen, die Universitäten, die Akademien, die Kirchen, alles mir. Ich habe überall meine Finger drin. Das ist mein Herrschaftsbezirk. Die Menschen. Jesus, wenn du in dieser Welt überhaupt was willst, musst du mich anbeten. Es könnte ja für uns eine Versuchung sein, dass wir manchmal in dieser Welt Raum gewinnen wollen, Anerkennung. Wir sagen, wir kommen in der Welt nicht an, wenn wir uns nicht den Gesetzen der Welt beugen. Jesus hätte nur einen kurzen Knicks machen müssen. Der Teufel verlangte nicht ein Verschreiben mit Blut. Stimmt nicht. Er hat nur gesagt, du musst kurz mir meine Referenz erweisen. Und das wissen Sie. Wie oft in Ihrem Leben das schon war. Bei einer betrügerischen Sache im Geschäft. Sie müssen nur kurz mitmachen. Und sonst sind Sie drin. Sie müssen nur einmal in der Kumpanei dabei sein. Mit dem Bösen, mit der Lüge, mit der Unreinheit, mit dem Gemeinen. Und schon sind Sie drin. Und dann zieht einer das unheimlich mit. Das sind so Kräfte. Der Teufel verlangt nicht viel. Nur einmal sagt er, komm mit. Da sind wir alle schwach. Und die Versuchung steht vor uns x-mal jeden Tag, dass wir uns beugen, dass wir uns anpassen an die Bräuche dieser Welt, die alle vom Fürsten der Welt beherrscht sind. Jesus hat nicht sich gebeugt und darum kann ich siegen. Er kann mich frei machen von allen Bindungen des Bösen. Und er kann dem Teufel gebieten, dass er weicht. Jesus ging den Weg ohne große Massen von Menschen. Ihm war es nicht wichtig, ob er im Fernsehen kommt oder in der Zeitung. Ich sage das mit unseren Vokabeln. Jesus wollte nur dem Vater gehorsam sein. Und das ist für ihr Leben gar nicht wichtig, ob sie große Resonanz haben und die Menschen ihnen zujubeln, ob sie Anerkennung und Ehre haben, sondern bloß, ob sie treu in der Aufgabe dienen, wo Gott sie braucht. Und das war Jesus wichtig. Wenn er den Weg zum Kreuz ging, dass er eine Erlösung schafft, damit diese Welt überwunden wird. Wir hatten das in unserer Freizeit auf dem Michelsberg. Das war am letzten Tag der Text aus dem ersten Johannesbrief. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und dann brauche ich nicht mehr auf den Teufel zu starren und gar nicht mehr sagen, wo und wie die Versuchung kommt, sondern ich darf sagen, Herr, ich will mich trennen von all dem, was bei dir nicht richtig ist. Und ich möchte dann wissen, dass du mich beschützt und bewahrst. Und mit dir darf ich siegen und überwinden. Und dann darf ich der Ritter sein, von dem Albrecht Dürer doch das Bild gemalt hat. Aber ich weiß, woher die Rüstung kommt und der Schutz und warum der so fest auftreten kann. In Jesu Namen. Amen.